Er war Gemeinderatsmitglied. Seine Stimme hatte Gewicht. Und darum war es auch nicht verwunderlich, dass er dann zum Leiter des christlichen Jugendverbandes gewählt worden ist. Eines Abends dachte er vor dem Schlafengehen über seine Arbeit nach. In der Gemeinde Jesu, immerhin. Und er schlief, während er so darüber nachdachte, darüber ein. Und er träumte, dass ein Unbekannter zu ihm kam und ihm so nach seinem Dienst für Jesus fragte. Und erfreut berichtete der Schlafende in seinem Traum von seinem Werk. Und dann sah er eine magische 100% vor sich. Und der Fremde schlüsselte die Zahl auf. 10% Begeisterung. 23% persönlicher Ehrgeiz. 19% Aussicht auf Belohnung. 15% Stolz auf die Gemeinde. 14% Einbildung. 12% Freude am Angeben, aber doch immerhin noch 4% Liebe zu Gott und 3% Liebe zum Menschen. Ein ernüchternder Traum, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob er real ist, ich habe ihn so gefunden, aber auch als Bild hilft er uns ganz gut. Was machen wir mit dem, was uns anvertraut ist? Und wie gehen wir mit diesem Anvertrauten um? Ich möchte euch einladen, einmal das Markus-Evangelium aufzuschlagen, Kapitel 10. Wir lesen ab Vers 42. Markus 10, ab 42. Wie üblich ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber den Zusammenhang dürft ihr gerne noch für euch lesen, wenn ihr mögt. Mir geht es um diese Verse 42 bis 45. Da rief Jesus alle zusammen und sagte: Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Wer groß sein will, soll aller Diener sein. Der Zusammenhang ist, hatte ich ja schon gerade eben kurz erwähnt, dass Jakobus und Johannes zu Jesus kommen und sagen: Übrigens, wenn du dein Reich aufrichtest, dann würden wir gerne rechts und links von dir sitzen. Also Premierminister und Finanzminister, gewissermaßen. Und dann gab es eine entsprechende Diskussion über die Frage Macht. Macht in der Gemeinde. Das ist ein komisches Thema, oder? Macht, das hat doch in diesem Kontext nichts zu tun. Ich sage auch immer, wir haben keine Ehre zu verteilen, wir haben nur Arbeit zu verteilen. Und trotzdem gibt es so etwas, Machtposition in der Gemeinde, in der Kirche? Ist es schick, von Macht zu reden? Oh, das klingt sehr, sehr unchristlich, das klingt so rau. Aber letzten Endes, Jakobus und Johannes haben zwar durch die Blume, aber nichts anderes als genau diese Frage gestellt. Zu sagen, wenn du dein Reich aufbaust, dann wollen wir vom Kuchen, der verteilt wird, vom Kuchen der Macht, ein gehöriges Stück abhaben. Vielleicht fällt es uns leichter, wenn wir das Thema Macht ein wenig umschreiben und von Einfluss reden. Denn das ist im Grunde nicht viel was anderes. Es gibt Menschen, die haben Einfluss aufgrund ihrer Position. Ich nehme mal ein ganz plakatives Beispiel, Polizist oder Richter, ist irgendwo klar. Die haben Macht, die vertreten die Staatsmacht. Wenn der Richter im Namen des Volkes spricht, dann ist das so. Und wenn der Polizist dich anhält und sagt, kann ich mal bitte Ihre Papiere sehen, dann fängst du nicht mit dem darüber zu diskutieren an, ob er das denn darf. Oder es gibt auch andere Machtpositionen. Der Lehrer, wir hatten doch gerade unsere Kinder alle hier und die Schüler, ne? Hat doch gleich auch einer gesagt hier, ne? Es geht um die Noten. Genau, der Lehrer hat Macht. Hat natürlich auch Verantwortung und Aufgaben, aber letzten Endes, er macht, wenn es um das Thema Versetzung geht, so oder so. Oder der Hausmeister in der Schule hat auch Macht, nicht wahr? Aber wehe, es legt sich eine Schulleitung mit dem Hausmeister an, dann kann sie ganz schön auflaufen. Ich glaube, manchmal hat man auch so verborgene Machtpositionen, nicht so direkt, nicht so offen, ja. Und in der Gemeinde ist irgendwo auch klar, ne? Da gibt es Einflusspositionen. Klar, der Prediger hat Macht, gar keine Frage. Also es wäre Quatsch, das wegzudiskutieren oder die Gemeindeleitung oder der Gemeinderat. Wir treffen Beschlüsse, wir entscheiden über Budgets. Natürlich haben wir Einfluss in der Gemeinde. Und jeder, der eine Gruppe leitet, egal ob Pfadfinder oder ein Kindergottesdienst oder auch selbst ein Bibelgesprächskreis, hat ein bisschen Macht, ein bisschen Einfluss, hat die Möglichkeiten einzuwirken auf die Menschen, mit denen es da zu tun hat. Klar, wir nennen es nicht Macht, aber es geht letzten Endes um das gleiche Geschäft. Aber es gibt auch Einfluss, nicht aufgrund von Wahlämtern oder Positionen, sondern aufgrund von Persönlichkeit. So eine natürliche Autorität. Es braucht nicht lange, wenn eine Gruppe in einem Raum zusammen ist, dass das sich so herausschält, wer so ein bisschen den Ton angibt, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, wer das macht. Und manch einer braucht kein Amt, um Einfluss zu haben und ihn auch auszuführen. Manchmal kommt das auch zusammen und das ist gar nicht mal die schlechteste Variante. Ein Beispiel dazu wäre mein Schwiegervater. Er war auch Lehrer, Konrektor an einer Hauptschule. In der Hauptschule, da weht ein rauer Wind. Und es gab etliche Kolleginnen und Kollegen von ihm, die manches Mal an diesen Haudegen dort verzweifelt sind. Und ich erinnere mich noch so daran, wie er mal erzählt hatte, dass er einen dieser wildesten Rabauken, der da über den Schulhof rannte und da irgendwie sein, keine Ahnung, Trinkpäckchen durch die Gegend geschmissen hat, gesagt hat, hey, aufheben. Und er hat das gemacht. Und mein Schwiegervater war selber überrascht davon, dass er das gemacht hat. Er hat nicht damit gerechnet. Nicht, weil er Konrektor war. Die anderen Lehrer haben ja genauso auch Positionen gehabt. Aber er hatte so eine natürliche Ausstrahlung auf diese Schüler. Irgendwie haben sie gedacht, wenn der da was sagt, dann mache ich das auch. Teilweise ist es einfach bloß Veranlagung, teilweise auch eben erworbenen Einfluss, weil man sich gekümmert hat, weil man da ist. Auf jeden Fall finden wir hier bei diesen Einflusspersönlichkeiten ohne Amt die sogenannten grauen Eminenzen. Schon mal was davon gehört? Das sind Menschen, die in einer Gruppe Einfluss haben, die müssen gar nicht vorstehen. Aber wenn eine Frage gestellt wird, dann gucken die Leute so unweigerlich auf diese Person. Wie reagiert der jetzt? Und dann orientieren sich viele Leute teilweise ganz unbewusst an dem Verhalten der Menschen, die einen natürlichen Einfluss haben. Letzten Endes ist es egal, wie wir das Kind nennen, ob Macht oder Einfluss. Wer Einfluss hat, egal ob Amt oder natürlich, graue Eminenz. Wer Einfluss hat, hat auch Verpflichtungen. Bei einem Wahlamt oder bei einer Anstellung wie bei mir ist es offensichtlich, aber auch wer so Einfluss hat, bei Menschen auf ihn hören oder auf sie hören, hat in der Gemeinde Verpflichtungen. Wie gehen wir also mit unserer Macht oder unserem Einfluss um? Man kann das gut tun, man kann das negativ tun. Man kann seinen Einfluss gebrauchen oder missbrauchen. Wer Einfluss hat, hat eine Verpflichtung, diesen auch positiv zu nutzen. Es gibt nämlich einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen Missbrauch und Gebrauch von Einfluss. Missbrauch ist immer dann da, wenn man seinen Einfluss nicht zu lauteren Zwecken nutzt, also oder umgekehrt, wenn man ihn nutzt, aber nicht zu lauteren Zwecken, so, zu positiven Dingen, wenn man also seinen eigenen Vorteil sucht. Wir erinnern uns an die kleine Aufstellung von diesem namenlosen Jugendleiter aus meiner Eingangsgeschichte. Wie hoch waren nochmal die Prozente von den verschiedenen Dingen, die ihn so motiviert haben zu handeln? Die Liebe zu Mitmenschen landete mit 3% abgeschlagen auf dem letzten Platz. Und da war doch vieles, was so der Selbstbeweihräucherung diente, dem eigenen Ansehen oder dem Lob geschuldet. Wenn wir unseren Einfluss nutzen, und ich hoffe, dass nicht allzu viele von euch schon ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, ich habe ja keinen Einfluss. Ich glaube, fast jeder hat irgendwo Einfluss. Vielleicht nicht immer auf eine Riesengruppe, aber auf kleine Gruppen auch. Welche Werte trage ich wirklich in meinem Herzen? Was vermittle ich? Was drücke ich in den Vordergrund? Was unterstütze ich mit meinem Einfluss, den ich habe? Missbrauch findet überall auch dort statt, wo es zum Beispiel demokratische Gremien gibt und man sich gegen diese Gremien orientiert. Aber vor allen Dingen zeigt sich Machtmissbrauch darin, wenn man anderen Menschen zum Nachteil gereicht. Ihr erinnert euch, seit ein paar Jahren gibt es diese sogenannte MeToo-Debatte, wo Frauen öffentlich gemacht haben, wie sie meistens sexuell missbraucht worden sind, ja, meistens von Männern in Machtpositionen. Das ist vielleicht das plakativste Beispiel für einen Machtmissbrauch, aber das gibt es natürlich auch im Kleinen. Aber wie sieht dann der Gebrauch, der positive Gebrauch von meinem Einfluss aus? Irgendwo ist es klar, wenn wir ein Leitungsamt innehaben oder eine Gruppe leiten sollen, dann ist es unsere Aufgabe zu leiten. Und das ist ein positiver Gebrauch meines Einflusses. Ein Leiter muss Entscheidungen treffen, dafür ist er ja gewählt. Und auch die Verantwortung tragen für diese Entscheidung. Und wir können unseren Einfluss nutzen, egal ob gewählt oder nicht, um entweder eine Gruppe zusammenzuführen, für das Miteinander, für das Positive in der Gemeinde zu sorgen oder auch zu trennen. Einen Spaltpilz irgendwo hineinzutragen, das ist dann der Missbrauch. Jeder, der Einfluss hat oder wer das wahrnimmt, hinschaut, sieht, dass man die Wahl hat. Wie setze ich meinen Einfluss, meine Macht ein? Führe ich zusammen oder führe ich auseinander? Gerade für diejenigen, die nicht in einem Leitungsamt sind und doch Einfluss haben, ist ein positiver Gebrauch darin, eben die gewählten Leiter zu unterstützen, sie in ihrem Dienst zu fördern und ja, dem Mehrheitswillen auch der Gruppe, der Gemeinde Vorschub zu leisten. Der große Unterschied zwischen Gebrauch und Missbrauch von Macht und Einfluss sind aber meistens gar nicht die Inhalte, sondern ein entscheidender Wert. Und zwar ist es die Demut. Verzichte ich darauf, aus meinem Einfluss, den ich habe, einen eigenen Vorteil zu ziehen? Demut ist keineswegs eine Schwäche, sondern eine große Stärke. Nicht zuletzt, deswegen wird sie uns in der Bibel auch als Frucht des Geistes verheißen. Macht ohne Demut führt fast zwangsläufig irgendwann zum Missbrauch. Macht und Einfluss mit Demut führt über den reinen Gebrauch eines Einflusses sogar weit hinaus, sondern führt uns letzten Endes dorthin, wie ich auch meine Predigt überschrieben habe, zur Bevollmächtigung. Ich möchte noch einen weiteren Bibeltext gerne mit euch anschauen, wo der Apostel Paulus in Epheser 4, ab Vers 11, denjenigen, die Einfluss haben in der Gemeinde, einen Auftrag mitgibt. Epheser 4, ab Vers 11. Ich lese bis Vers 14. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr Apostel gegeben, die Propheten und die Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Kleine Anmerkung, es geht hier um Einfluss, um Einflusspersönlichkeiten von Gott gesandt in die Gemeinde. Das heißt, Einfluss und diese Möglichkeiten sind Gott gewollt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die in seiner ganzen Fülle ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Das heißt, Gott hat dir Einfluss gegeben mit einem Ziel, mit einem Zweck. Er möchte, dass du die Gabe Gottes einsetzt zum Aufbau der Gemeinde. Und zwar, um die Gemeinde und die Christen, jeden Einzelnen, mündig, selbstständig zu einem reifen Glauben zu bringen. Und an dieser Stelle ist der große Unterschied zwischen Machtgebrauch und Missbrauch, ich sage mal, offensichtlich. Denn wer Macht missbraucht zu seinem eigenen Vorteil, hat ein Interesse daran, die anderen klein zu halten. Denn dann folgen sie ja umso bereitwilliger. Eine missbräuchliche Machtverwendung führt immer dazu, dass Menschen in Abhängigkeit geführt werden. Eine bevollmächtigende Ausübung meines Einflusses führt dazu, Menschen selbstständiger zu machen. Zu selbstständig denkenden und glaubenden Menschen. Mit einem klaren Ziel, mit dem Sinn, dass wir selbstverantwortet eben in unserem Glauben leben können und dadurch auch immun werden gegen Verführung und Unsinn, der uns nun wirklich überall in dieser Welt begegnet. Genauso hat Jesus seinen Einfluss genutzt. Jesus hat niemanden versklavt, sondern immer befreit, befähigt, hat die Menschen in die Lage versetzt, selbstständig eine Entscheidung zu treffen und ja, auch unabhängig von ihm einen Dienst auszuführen. Natürlich nicht unabhängig von seinem Geist, aber ohne, dass er ihnen eins und eins sagt, jetzt machst du das, dann machst du das. Als die 70 Evangelisten ausgesandt worden sind, hat er sie mit Vollmacht ausgestattet, aber dann sind sie gegangen. Und er hat nicht die ganze Zeit geguckt, seid ihr auch alle richtig, sondern er hat sie befähigt, hat sie mit Vollmacht ausgestattet. Jesus sagt selber von sich, das haben wir gelesen, wer groß sein will, sei euer aller Diener. Und er selbst, der Menschensohn, ist nicht in die Welt gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jesus hat dir und mir auf ganz unterschiedlichen Ebenen, vielleicht weil du eine Aufgabe in der Gemeinde hast, vielleicht einfach weil du Einfluss in deiner Familie hast oder in deinem Freundeskreis, Jesus hat uns allen auf unterschiedliche Art und Weise Macht und Einfluss gegeben, um andere zu bevollmächtigen, um den anderen zu einem reiferen, besseren Christsein zu verhelfen, um Gemeinde in Liebe und im Miteinander aufzubauen. Oder anders formuliert, ein demütiger Leiter macht sich selber überflüssig, weil er andere bevollmächtigt. Aber ein demütiger Leiter braucht lernbereite Mitarbeiter. Ein Leiter ist nie besser als sein Team. Und auch wir, die wir Verantwortung haben, egal an welcher Stelle in der Gemeinde, können nichts tun, ohne dass andere bereit sind, ja, in Verantwortung hineinzuwachsen. Lass dich bevollmächtigen. Sei bereit, neue Herausforderungen anzupacken und zu erleben, wie Gott dich darin bevollmächtigt. Viele von uns sind an einflussreichen Stellen. In der Gemeinde, in Leitungsämtern, in der Gruppenarbeit, aber genauso als Eltern in der Familie, vielleicht am Arbeitsplatz. Lasst uns diesen Einfluss nicht für die eigenen Zwecke und Ziele missbrauchen, sondern in Demut fragen, was wirklich gut ist. Dem gegenüber dienen, ihn befähigen, selbstständiger und eigenverantwortlicher zu sein, zu glauben und zu handeln. Leiten ist nicht zum Vergnügen da, sondern als Ausdruck der Liebe und Demut gedacht, die wir Christen nur von Christus selbst lernen können. Und in diesem Sinne wollen wir alle einander Diener sein. Amen.